Nach dem Jubiläum letzte Woche habe ich heute auch wieder ein ganz besonderes Podcast-Highlight für dich. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin eingeladen, die Carina von Welt von Unten. Diese Folge ist für alle Beraterinnen, die denken, oh, Instagram lohnt sich doch nicht, damit kann ich keine Eltern erreichen, damit kann ich nicht verkaufen. Carina kann das widerlegen. Carina konnte sich von Anfragen von Eltern gar nicht retten und hat ihre ganzen Programme skaliert, also ihre Zeit von Geld entkoppelt. Und wie sie das alles gemacht hat, das erklärt sie hier. Ein kurzer Hinweis, Carina und ich, wir haben uns so verquatscht, dass am Ende sogar zwei Folgen draus geworden sind. Sie hat einfach so viel zu erzählen. Im Teil 1 geht es wirklich darum, wie sie Eltern erreicht hat. Und im Teil 2 geht es noch ein Stück tiefer. Da reden wir nämlich über das Thema Marketing. Mittlerweile bildet Carina nämlich auch andere Beraterinnen in ihrem Bereich aus. Also eine mega spannende Reise. Freut euch auf die Beraterin, die es auch wirklich geschafft hat, finanziell. Ne? Also ich höre auch oft dieses, oh, davon kann man ja nicht leben und so weiter. Carina nimmt mit ihrem Business im Jahr 6-stellig ein. Also es ist möglich, wie sie das geschafft hat. Diese Einblicke verrät sie uns jetzt. Also genug der Vorrede. Freut euch auf ein richtig spannendes Interview. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hey Carina, für alle, falls es da wirklich jemanden da draußen gibt, der dich noch nicht kennt, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Du bist süß, danke.
Ich freue mich schon ewig.
Ja, haben wir gerade festgestellt. Voll krass, 2021, das ist wirklich lange. Ja, ich bin Carina, ich bin die Gründerin von Welt von Unten. Ich bin systemische Familientherapeutin, im Ursprungsberuf Erzieherin und Sozialpädagogin und mittlerweile, da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, Institutsleitung. Das ist so, dass ich so denke, so, ja, das habe ich jetzt so gesagt. Aber nein, ich habe einfach über 100 Familienbegleitungen ausgebildet in systemisch-therapeutischer Familienbegleitung. Wir haben ein cooles Konzept, wie wir mit denen auch langfristig verbunden bleiben. Genau, und haben gemeinsam mittlerweile über 12.000 Familien in ihrem Cycle Breaking begleitet, dabei unterstützt, ihre alten Muster hinter sich zu lassen und mehr Liebe als Schmerz an die nächste Generation weiterzugeben.
Ja, das war auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, das wäre so toll, wenn du in meinem Podcast kommst. Und dann hast du einfach zugesagt, ich war so happy. Weil du begleitest ja sowohl die Eltern als auch die Beraterin. Das heißt, du kennst ja im Prinzip beide Perspektiven. Ich würde jetzt erstmal mit der Elternberatung so ein bisschen chronologisch starten und dann auch in die Beraterinnen-Ebene rein. Du hast ja Welt von Unten damals gegründet und meine Frage war so ein bisschen, war jetzt erst der Name da oder erst dein Instagram-Content? Weil du hast ja diesen Welt von Unten-Content auch immer gemacht. An den kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Ja, genau. Also das ist eigentlich zeitgleich gewesen. Die Ursprungsgeschichte ist ja das Dialoghaus in Hamburg. Dialog im Dunkeln gibt's da. Und da geht man rein und ist für eine Stunde wie ein blinder Mensch. Und erfährt das. Und ich bin da rausgegangen und ich war so beeindruckt davon, weil ich halt mich wirklich so empathisch reinversetzen konnte. Was sind die Herausforderungen? Was ist da schwierig? Und ich dachte, sowas brauchen auch Eltern für sozusagen die Welt der Kinder, die Welt aus Kinderaugen. Und dann habe ich im Zug von Hamburg zurück nach München, wo ich lebe, überlegt, wie könnte das aussehen? Was könnte ich für ein Welt von Unten Haus bauen? Das ist immer noch mein großer Traum, aber es ist ein bisschen anderes Projekt, andere Projektgröße. Und dann habe ich gedacht, okay, und was kann ich? Gut, eigentlich habe ich Ikigai damals schon gemacht, so ein bisschen intuitiv. Und gedacht, ich könnte das beschreiben. Ich könnte Geschichten aus der Perspektive von Kindern schreiben. Und dann habe ich wirklich so tagelang gebrütet. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, Welt von Unten, das ist es eigentlich, das ist geil. Und dann habe ich das auf Instagram genau gestartet quasi und mit dem Content angefangen und bin sehr schnell sehr erfolgreich geworden.
Kannst du ja auch ganz kurz nochmal erklären, was das bedeutet mit diesem Content für alle, die den jetzt nicht kennen?
Genau, also ich habe immer Geschichten aus der Perspektive von Kindern geschrieben. Das heißt, ich habe wirklich Situationen, mit denen halt Familien strugglen oder wo es eng wird im Familienleben, beschrieben, so eben quasi adressiert an die Eltern. Auch das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe, oder? Es gab immer diese Briefe von Kindern quasi so, Mama, zum Schlaftraining zum Beispiel ganz viel. Ne? Mhm. Du denkst irgendwie, du musst mich abhärten und du, ich weiß, du meinst es gut, aber ich liege hier allein. Und die gehen halt mitten ins Herz. Mhm. Und Elternschaft ist ja einfach auch so eine Herz-zu-Herz-Sache. Und deswegen fand ich das sehr, sehr stimmig. Und ich habe sehr viel in meinem Job als Sozialpädagogin, ich war beim Jugendamt in der Kita-Fachberatung, habe ich sehr viele solcher Situationen gesehen und habe die eben aufbereitet für Instagram und genau, für die Menschen. Und sehr, sehr viele Menschen zum Perspektivwechsel und Umdenken inspirieren dürfen.
Genau, und das war damals der Punkt, wo ich dich auch entdeckt hatte und das so spannend fand, dass eben nicht diese in die Eltern reinversetzen, sondern in diese Kinder reinversetzten Perspektive kam. Und das prägt ja sozusagen deine ganze Arbeit, wenn ich das richtig sehe.
Absolut.
Und, genau. Und dann hast du vor uns schon das Wort erwähnt, Cyclebreaker sein. Ne? Das war tatsächlich, letztens hatte ich mal in einer Beratung, also mit einer Beraterin geredet und dann meinte ich so, ja, das sind diese ganzen Themen Cyclebreaker. Und die guckte mich an, die war woanders ausgebildet. Was meinst du denn jetzt mit Cyclebreaker? Dann hat sie an Fahrrad gedacht oder so. Deswegen wäre es, glaube ich, cool, wenn man den, für mich war der jetzt schon so natürlich, weil ich den von dir kenne und weil ich auch Cyclebreaker sein möchte. Aber ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass wir diesen Begriff einfach für die Beraterin, die zuhören, definieren.
Ja, voll. Und das ist auch lustig, wie ich da hingekommen bin, weil genau, ich war eben so eine Pädagogin und habe da so meinen pädagogischen Content gemacht. Ich habe schon sehr pädagogischen Content am Anfang gemacht und ich war so eine Pädagogin, ich hatte so die Idee von, ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was richtig ist für die Eltern. Und das erzähle ich denen jetzt mal. Ja, oder? Das ist echt der Klassiker am Anfang einer jeden, weiß ich nicht, beraterischen oder pädagogischen Karriere. Und das ist aber auch voll gut bei den Menschen gelandet, weil ich habe einfach so von Natur aus gute Werte dabei. Genau, habe dann aber irgendwie gemerkt, manchmal gebe ich so wie Tipps und das landet gar nicht. Die probieren das dann aus, aber das klappt nicht. Und genau, so hat sich das dann weiterentwickelt mit meinen, genau, ich habe dann eben noch systemische Ausbildungen gemacht und immer mehr beraten und bin dann eben irgendwann auch in die volle Selbstständigkeit gegangen. Man muss sagen, so ein bisschen glücklich ist das gelaufen, weil ich in Beschäftigungsverbot war. Ich war schwanger 2022, 2023 und das ist halt eine geile Situation. Ich habe schon mein ganzes Gehalt noch bekommen, hatte diese Sicherheit, konnte aber halt die Zeit investieren, weil ich durfte halt nicht mehr in die Kita, ne, und da nicht mehr genau tätig sein. Und dann ist meine Schwangerschaft ja ganz tragisch geendet, in der 36. Woche mit einer stillen Geburt. Und das hat mich komplett, natürlich schlimmstes Erlebnis meines Lebens. Und ich wusste nicht mehr, wie soll ich mit Eltern noch arbeiten, weil die Probleme, mit denen die zu mir kamen, für die hätte ich ja also Geld bezahlt. Und dann habe ich mit meiner Lektorin, ich hatte schon genau 2022, oder? Wann habe ich mein erstes Buch geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, Hilfe. Habe ich schon mit Kösel eben ein Buch gemacht zum Perspektivwechsel und die wollten unbedingt ein weiteres Buch machen. Und ich war aber so random, worüber soll ich schreiben? Ich habe alles gesagt im ersten Buch. Und dann meinte meine Lektorin, du musst über Cyclebreaking schreiben. Und ich so, ja, keine Ahnung. Oder halt Geschwisterkonflikte oder Strafen oder was auch immer. Und sie so, nein, du musst über Cyclebreaking schreiben. Und dann ich so, ja gut, okay, dann fuchse ich mich da jetzt halt mal ein bisschen rein. Und dann habe ich auch erst gecheckt, dass das mein Lebensthema ist, oder? Also Cyclebreaking bedeutet, wenn wir zurückschauen in unsere Familiengeschichten, dann gibt es da ja wie einen roten Faden in vielen Familien. Da wiederholen sich Dinge von Generation zu Generation immer weiter. Zum Beispiel Trennungen oder fehlende Stabilität in sich selber oder auch Schicksalsschläge, manchmal auch wirklich so beeindruckende Sachen, dass immer wieder zum Beispiel die Frauen ihre Kinder verlieren. Auch das ist eine Geschichte, die sich wiederholt hat in meiner Familie. Ich bin nicht die Erste, die ihr Kind verloren hat. Und da wurde ich aufmerksam, hellhörig und dachte so, was ist das denn? Ist sozusagen meine Geschichte, mein Weg vorbestimmt durch das, aus welcher Familie ich komme? Und damit war ich nicht einverstanden. Da habe ich gedacht, nee, das geht ja gar nicht. Und habe eben diesen Satz entdeckt, du bist nicht, was dir passiert ist, du bist, was du heute wählst zu sein. Und dann genau das ganze Thema der Epigenetik, transgenerationale Traumata aus den verschiedenen Fachrichtungen beleuchtet. Daraus ist eben mein zweites Buch Kindheit ohne Gepäck entstanden. Und genau, das ist jetzt mein Lebenswerk, dass ich Menschen helfe aus solchen Mustern, aus solchen Wiederholungsspiralen, aus solchen wie vorgefertigten Wegen, die sie gehen sollen. Das haben wir auch viel im Beruflichen, dass eben, und es war ja früher total üblich, dass eben der Hof von einer Generation oder die Arztpraxis von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Aber das muss ja gar nicht sein. Wir sind ja in der privilegierten Situation in unserer Zeit, dass wir wirklich wählen können, was uns entspricht und worauf wir Bock haben und der Freude folgen können.
Genau, und das ist erlauben.
Ja, wenn wir es uns erlauben, absolut. Genau, auch das Erlaubnisarbeit, super großer, wichtiger Bestandteil von Zeit. Konnte man das verstehen?
Ich denke, dass man das verstehen kann. Das Problem, was ich jetzt sehe, beziehungsweise was du ja löst, ist, du hast jetzt unglaublich viel Fachwissen, wie alle, die hier irgendwie zuhören. Wie schaffst du das jetzt so runterzubrechen, dass Eltern das verstehen?
Ja, es ist sehr schwierig. Ich schaffe es wahrscheinlich auch nicht immer. Ich bin schon auch regelmäßig in der Situation, dass mein Content zum Beispiel floppt, weil er zu anspruchsvoll oder weil er zu eine Therapie-Blabla-mäßig ist. Also es ist schon auch auf jeden Fall eine wiederkehrende Challenge, der ich mich immer wieder stelle. Ich arbeite gerne mit Metaphern. Das macht es ein bisschen leichter. Eine meiner Lieblingsmetaphern ist die Cannelloni-Metapher. Du hast es gerade gesagt, wir alle haben eben so diese Wissens-Cannelloni oder diese hohle Nudel von Wissen, was wir haben. Aber wenn die unter Druck gerät und eben nicht gefüllt ist, sondern so hart und ungekocht ist, wie sie ist, dann hält die nicht stand, sondern zerbröselt. Und so ist es eben ganz oft auch mit dem Wissen. Und wenn wir da aber eine schöne Füllung reinpacken in Form von zum Beispiel Methoden, bei mir eben der systemische Ansatz und die schön durchgaren mit professioneller Nähe und Wärme, dann ist die flexibel und hält stand. Also Metaphern sind eine Möglichkeit, mit der ich arbeite. Und ich versuche auch regelmäßig selbst neue Dinge zu lernen, mich in neue Felder einzuarbeiten und erinnere mich dann wieder so demütig daran zurück, dass für mich Cyclebreaking selbstverständlich ist. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif 60 Minuten über Cyclebreaking sprechen. Aber jemand, der neu dazukommt, der kennt es eben gar nicht. Und das ist, finde ich, auch unser Job als Elternberaterinnen und Elternbegleitungen, immer in dieser Demut zu sein, geduldig zu erklären. Es gibt keine blöde Frage. Das ist ein Satz, den haben wir oft gehört. Der war aber gar nicht so gemeint, weil es gab dumme Fragen. Wir wussten das. Und jetzt eben als Cyclebreaker versuche ich eben auch zu sagen, es gibt keine dumme Frage. Stell mir jede Frage und ich helfe dir, irgendwie eine Antwort darauf zu finden.
Und dann hast du ja dieses milde Herz auch noch als Bild dazu. Magst du darüber noch mal? Du strahlst jetzt gerade gleich. Auch eine ganz tolle Metapher, ja.
Ja, das milde Herz, das ist mein Lieblings einfach. Wobei ich oft genug darauf fluche, wenn ich selber in so schwierigen Situationen bin. Ich habe halt beobachtet, eigentlich so, wenn es so eng wird in der Situation, im familiären, aber auch voll im beruflichen, dann wird man oft so verbissen und hart. Man wird dann streng mit dem Kind, man wird unfair oder auch mit sich selber. Auch wie wir mit uns selber reden, ist dann oft so, oh Mann, das habe ich eben, der Content ist gefloppt, wieder habe ich es nicht gut genug erklärt. Und ich habe festgestellt, dass das überhaupt gar nichts bringt, diese Härte. Weder mit sich selber, noch mit dem Kind, noch im Miteinander zwischen Erwachsenen. Und habe so auch bei mir, das war wirklich gerade in den Anfängen unseres Patchwork-Familienlebens. Also ich habe meine Frau, genau, wir sind zusammengezogen, als ihr Kind knappe 2 Jahre war, also klein, Vollgas, Autonomiephase. Das war interessanter Start. Und da habe ich eben gemerkt, am besten läuft es, wenn ich milde im Herzen bin, wenn ich zugewandt bin, wenn ich wohlwollend bin. Und das ist wirklich wie so ein Lauffeuer durch mein Leben und auch durch mein berufliches Wirken gegangen, dass ich jetzt mich als Pionierin des milden Herzens sehe und überall, wo ich hingehe, über das milde Herz spreche und das wirklich für einen vielversprechenden Ansatz halte, sowohl fürs Privatfamiliäre, als auch fürs Berufliche, als auch fürs Gesamtgesellschaftliche. Wenn wir aufhören, so verbissen, so hart, so bitter miteinander zu sein, dann werden Lösungen möglich und dann wird ein Miteinander, dann gibt es neue Handlungsspielräume.
Ja, und dann lernen wir uns ja auch selber zu lieben, weil uns keiner sagt, dass wir schlecht sind. Also für mich ist dieses Thema Selbstliebe das, was ich so erkannt habe, ist der Schlüssel. So, wenn meine Kinder sich selber lieben lernen, sind die auch nicht so böse zu anderen Menschen. So. Oder wenn andere Kinder mobben oder sowas, steckt da fast immer, wo du weißt, eine Geschichte dahinter, warum die so böse sind, weil eben ihnen nicht mit milden Herzen im Prinzip begegnet wurde. Ja, finde ich auch mega, mega schönes Bild. Ist aber in der Praxis nicht immer einfach, oder?
Genau. Wie oft sage ich zu meinen Freundinnen, die dann sagen so, mildes Herz, Carina, sage ich. Geh mir weg mit dem scheiß milden Herzen, gar keinen Bock, scheiß mildes Herz. Ja, ganz oft sage ich das, aber es ist halt wahr. Also auch wenn wir es scheiße und ätzend finden, es ist so, das milde Herz ist immer die beste Antwort. Und es ist Training, oder? Wie man halt Muskulatur trainieren kann, kann man auch das milde Herz trainieren für sich und für andere. Und es wird mit der Zeit auch wirklich leichter, wenn ich daran zurückdenke, wie ich früher über meinen Körper gedacht und gesprochen habe, ne? Mich als Frau abgewertet habe, weil es halt einfach internalisierte, also so verinnerlichte, aufgespielte Gedanken waren. Ganz viel davon hinterfragt habe und heute denke so, geht's eigentlich noch? Ich bin voll wertvoll, ich bin voll das Geschenk. So dass viele Menschen ja auch echt getriggert sind von mir, weil sie denken, boah, wie arrogant ist sie denn, die selbst liebt und wie unverschämt. Und ich denke mir so, ja, richtig unverschämt, das ist richtig gut, weil ich habe gar keinen Bock, dass die Scham mein Leben bestimmt. Ich bin auch richtig selbstverliebt. Das ist Life-Goal.
Eigentlich wäre das schön, wenn das normal wäre. Ja. Scham, ja. Ganz genau.
Genau.
Ne? Aggressivität, du machst Marketing, das heißt, du bist aggressiv und
Oh ja, da freue ich mich auf den Themenbereich. Aber genau, noch eins, weil das ist ja auch sowas, was ich sage, das vergeilerte normal. Ne? Vergeilerung, das ist eine Erfindung. Ich muss da mal noch Rechte für anmelden. Nein. Auch sehr, sehr viele Menschen vergeilern jetzt Sachen, aber initial kommt das von mir und das ist es wirklich. Auch das gehört zum Cyclebreaking dazu, was wir erlebt haben, auch jetzt in der Familie, im Miteinander, in Konflikten, in Beziehungen, aber eben auch fürs berufliche Wirken, für Geld und so weiter. Das ist halt normal, an dem ich mich orientiere. Aber das muss gar nicht für immer so sein. Du kannst immer dein Normal noch vergeilern. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie geldgierig oder geldgeil sind und dass wir nicht genug kriegen, weil ich finde schon, es gibt so einen Zustand, wo ich sage, das reicht, ich will gar nicht mehr. Ich bin satt. Ich habe auch gar keinen Bock, mich jetzt zu überfressen, weil ich fühle mich einfach so wohl. Und das ist eine Qualität, die gibt es einfach wenig noch, dieses so, ich habe einen Anspruch, ich habe Bock auf ein vergeilertes Normal, aber nicht uferlos, nicht maßlos.
Ja. Und immer miteinander mit anderen Menschen auch gewissermaßen, ja.
Vor allem
dann eben auch mit den Kindern. Ja, dann würde mich jetzt mal interessieren, du hast ja jetzt auch viel schon aus deiner Geschichte durchblicken lassen. Wie viel persönliche Geschichten darf ich in der Beratung zeigen? Stell ich jetzt mal wirklich als provokative Frage. Wie viel darf ich in der Beratung von mir persönlich zeigen, meine eigenen Geschichten erzählen? Wo bin ich nicht mehr Expertin genug? Wo bin ich diejenige, die nahbar ist? Das ist ja immer so ein Balanceakt.
Ja. Ja, absolut, genau. Und wir bei Welt von unten, wir verfolgen ja das Prinzip von professioneller Nähe, professioneller Distanz. Das ist ja das, was zum Beispiel ich auch in der Erzieherausbildung recht eingetrichtert bekommen habe. Professionelle Distanz waren, nicht die Kinder zu sehr mögen oder sowas.
Wow. Da kommt so ein Kind zu dir und umarmt dich und du kannst gar nichts machen.
Genau. Und warum dann? Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass es professionell bleibt. Deswegen ist es nicht quasi persönliche Nähe, sondern es ist schon professionelle Nähe. Aber warum sollten wir nicht von Herz zu Herz arbeiten? Die Sorge dahinter ist ja oft, dass wir uns verlieren, dass wir irgendwie Grenzen überschreiten oder so. Und das finde ich eine gute Sorge. Die sollte man auf jeden Fall so im Kopf behalten. Oder auch wenn du jetzt konkret in die Beratungen schaust. Die Beratung ist nicht der Ort, wo du deine persönliche Geschichte erzählst und teilst. Hey, wie oft du lachst. Aber wie oft haben wir das erlebt von Beraterinnen, die so ein Stichwort bekommen und dann erstmal 15 Minuten lang ihre Story erzählen? Nee, das kann es nicht sein. Also das finde ich nicht so professionell. Ich finde es schon cool, wenn man eine Nahbarkeit herstellt, eine Anschlussfähigkeit auch und schon sich selber so wie greifbar, spürbar macht. Und wenn jetzt, wir arbeiten ja auch therapeutisch, wenn jetzt eine Klientin zu uns kommt und ich habe das jetzt gerade so total plakativ, weil ich ja jetzt den Hund neuerdings habe und jetzt dieses Haustier habe, was vollkommen irre ist, weil ich mag gar keine Hunde. Aber Marketing ist
auch, ich bin auch der Katzentyp und hier hinten liegt mein Hund.
Was hast du für einen Hund?
Ein Golden Doodle. Nee, ein Golden Doodle, ein schwarzer Golden Doodle.
Ach, witzig.
Ja. Aber lustig, die schläft halt gerade hier hinter mir.
Ganz ja, ich habe meinen Dackel bei meiner Frau gelassen, weil der ist ja noch ein Babydackel.
Ja, genau, der ist ja noch ganz klein.
Der ist noch ganz klein und der ist noch ein bisschen wild, ja. Der schafft noch nicht so, genau, immer die Kontenance zu wahren. Aber Marketing ist repetitiv, das ist auf jeden Fall hiermit bewiesen. Und wenn mich eben in der Beratung eine Klientin fragt, so, hast du ein Haustier? Dann kommen so aus der Psychoanalyse und auch so der klassischen Psychotherapie, ist es ja nicht so anerkannt von vielen, einfach zu sagen, so ist es. Ich habe ein Haustier oder ich habe keins. Sondern da wird dann so, ja, wie kommst du auf die Frage? Und so ein Rumgeeier. Und dann einfach so, ich bin ein Mensch mit Dackel, du kannst einfach wissen. Und dann kann ich immer noch fragen, warum interessiert es dich? Und was hat das, ne, also woher kommt diese Frage? Aber dieses so künstlich auf Abstand halten, ich finde es eigentlich eher, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich finde es eher retraumatisierend. Weil was uns allen fehlt, ist Verbindung von Herz zu Herz, ist Koregulation, ist Nähe, ist jemanden spüren, ist ein echtes Gegenüber haben. Und wenn ich mich in der Therapie oder in der Beratung so fernhalte und eben nicht mit dem Herzen reingehe, dann erlebt doch mein Gegenüber, meine Klientin, die gleiche Kälte, das gleiche abgelehnt werden, was sie ja schon so gut kennt. Das heißt, ich finde es wichtig, da eine Balance zu finden. Aus, ich zeige mich, ich kann mir auch gut überlegen, was möchte ich zeigen. Und wenn ich über Themen nicht sprechen möchte, dann spreche ich nicht darüber. Dann sage ich, ach Mensch, das hat jetzt hier für mich nicht so sehr Raum oder fühle ich mich nicht so damit wohl. Ich würde lieber übergehen zum nächsten. Und das ist ja auch nicht schlimm, wird die Klientin sagen, oh Gott, ja klar. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass wir uns nahbar und echt zeigen und auch wir Beraterinnen und TherapeutInnen haben Themen. Und es gehört einfach ja zu unserer Verantwortung, dass wir darüber Besprechbarkeit herstellen und uns nicht darstellen wie die unantastbaren, perfekten, glattgebügelten Menschen, die keine Probleme haben. Also die goldene Mitte, die langweilige goldene Mitte.
Und gleichzeitig hast du ja in den Coaching-Ausbildungen, höre ich jetzt so im Hinterkopf dieses, du musst die richtigen Fragen stellen, du sollst nicht, ne, du musst die Leute zur Lösung führen. Ja, es ist, glaube ich, die Balance zwischen beiden, ne? Nahbar sein und gleichzeitig die Leute trotzdem zur Lösung finden lassen, ne?
Also, absolut. Also ich habe natürlich die Prozessverantwortung und den roten Faden der Beratung immer in der Hand, klar. Und ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von einer super sauberen Anliegenklärung. Was machen wir heute? Wofür bist du heute hier? Nie ohne Auftrag handeln. Wenn ich nicht weiß, wofür ich hier bin, mache ich gar nichts. Dann lehne ich mich zurück, kann mir alles anhören, alles erzählen. Aber ich brauche immer ein klares Anliegen und einen klaren Auftrag. Und wenn das da ist, dann kann ich ja auch gedanklich immer wieder dahin zurückgehen. Okay, so du möchtest jetzt heute, keine Ahnung, eine Lösung finden, eben wie du die Geschwisterkonflikte Konflikte voller moderieren kannst. Ja gut, dann kann ich dir kurz erzählen, dass ich auch Geschwister habe und das grundsätzlich kenne. Aber das bringt dich ja auch nicht weiter. Also jetzt weißt du, bitteschön, lass uns jetzt wieder zu dir schauen.
Zum Thema. Ne? Ja. Und du hast dann in deiner Arbeit vorher vorher sozusagen, als du nur Eltern begleitet hast, ja erstmal über die Institutionen begleitet und dann auch private Beratungen gemacht, oder?
Genau, sowohl als auch. Also ich hab im Jugendamt gearbeitet. Mhm. Das war einfach auch nochmal eine andere Erfahrung, echt heftig. Das war insofern anspruchsvoll, als das halt Zwangskontext ist. Die wollten ja gar nicht bei mir sein. Die wollten ja gar nicht zu mir kommen. Die haben teilweise überhaupt gar nicht das Problem gesehen. Und Zwangskontext zu beraten, ja, das braucht was anderes. Dabei sind da so viele Menschen, die brauchen Hilfe, die wollen irgendwie vorankommen. Mhm. Die können oder wollen aber nicht zum Jugendamt gehen, weil es für die einfach nicht passt. Verstehe ich auch voll. Ja, Angst und auch teilweise wilde Qualitätssicherung.
Hätte gleich die Angst.
Also ich muss sagen, ich jetzt, wo ich das Jugendamt von innen gesehen habe, da sind viele tolle Leute dabei, die einen guten Job machen, aber du kannst auch Pech haben. Also, und dann hängst du da drin, du bist in den Akten und deswegen kann ich das gut verstehen, dass man einfach den Wunsch nach Diskretion hat und auch das selber eben zu steuern. Und ich wurde halt einfach überrannt. Ne? Also wenn ich jetzt heute mit diesem ganzen Marketingwissen und Funnel-Architektur und was ich alles weiß, mir das anschaue, habe ich einfach eine sehr, sehr lange Aufwärmphase gehabt, in der ich ganz viel Verbindung, ganz viel Vertrauen aufgebaut habe, nichts gepitcht, nichts gelauncht. Ich wusste nicht mal, dass es diese Wörter gibt. Sondern ich habe einfach so über meine Themen gesprochen, für die ich brenne und mir damit einen Namen gemacht oder meine Brand aufgebaut. Ist auch sowas. Ne? Das habe ich jetzt gelernt, dass das so heißt. Aber das war nicht mit der Intention habe ich es gemacht. Die Menschen haben mich belagert. Wann fängst du an zu beraten? Und ich wollte das eigentlich ja gar nicht. Ich habe immer so ein bisschen so einen Widerstand.
Also auch bei Eltern.
Voll. Also ich habe halt meine Workbooks und meine Karten gemacht, meine Geschichten vertrieben. Und dann haben die immer gesagt, ja, kann ich dir mal eine Frage stellen? Ich habe wie eine Verrückte abends 3 Stunden auf Instagram gesessen und Nachrichten beantwortet. Jeden Abend. Ich habe so lange Texte bekommen, also irre, ne? Würde ich heute auch so nicht mehr raten. Aber ich habe es damals gemacht und das war schon okay so. Genau, aber so dieses Beratung anbieten, hatte ich schon krasse Widerstände. Und ich hatte auch, das ist ja auch der Grund, warum ich eben mein eigenes Ausbildungsinstitut gegründet habe, ich hatte keine Hilfe und keine so richtige Unterstützung vom Institut, wie man das angeht. Deswegen war das für mich alles, ich war voll lost, voll blank. Ich habe selber eben in meiner, also meine weibliche Ahnenlinie, also meine Mutter und meine Oma sind Unternehmerinnen, die gnadenlos gescheitert sind, ihre beruflichen Existenzen kolossal gegen die Wand gefahren haben. Und das war, was ich über Selbstständigkeit wusste. Es ist riskant, man arbeitet 24/7 und im Zweifel verlierst du alles, so ungefähr.
Gerade, ich finde das jetzt gerade total, also ich habe gar keine jemanden, also groß, der überhaupt selbstständig war. Also ich hatte da gar keine Vorbilder, aber negative Vorbilder sind auch nicht gut. Also wenn ich das jetzt so höre.
Ja, ja, und sonst im Umfeld halt alle in Anstellung. Also keine Behörde lange, das ist ja auch nochmal so ein besonderer oder Extraschlag Mensch, wer in der Behörde arbeitet. Schon, oder? Sicherheitsliebende Menschen.
Und, oder anerzogene Sicherheit. Ich meine, ich war auch verbeamtet. Man merkt gar nicht, dass es nicht sein eigener Wert ist, sondern dass der anerzogen wurde. Ja.
Voll. Und ich habe super viele unglückliche KollegInnen gehabt, die da gar nicht so...
Im Amt sozusagen.
Ja, voll. Voll. Genau, und habe dann aber eben da meine Beratungen so slowly, steady angefangen. Ich hatte so viele Fragen an mein Institut damals, aber die waren so, ja, es gibt SEO. Ja, cool. Die Information.
Das heißt, Institut, jetzt darf ich nochmal nachfragen. Also du hast ja die Erzieherausbildung gemacht und du sagst jetzt Institut. Was für Ausbildungsinstitute meinst du jetzt noch so?
Also ich habe Erzieherausbildung, dann habe ich noch ein Sozped-Studium gemacht. Ich habe Sozialpädagogik und Management studiert an der FH und dann habe ich systemische Ausbildungen gemacht. Also systemische Kinder- und Jugendtherapie, systemische Beratung, systemische Familientherapie bei verschiedenen Instituten.
Und diese Institute haben dir sozusagen im Marketing gar nicht weiterhelfen können?
Null, gar nichts. Das gab es da nicht. Also gibt es auch heute nicht. Ich sehe ja die Institute immer noch. Die haben nicht mal ein Angebot. Ich check das gar nicht. Also ich bin wirklich eigentlich fassungslos. Aber ich bin halt dort als Newbie rein. Und ich wusste das ja gar nicht, dass man sowas braucht, dieses Wissen. Ich dachte halt so, ja, ich mache jetzt halt die Ausbildung. Systemik hat mich einfach schon immer krass interessiert. Das war immer so, das schon in der Erzieherausbildung, so systemische Familientherapie, das kann man werden. Boah, krass. Da war ich so, wow, das will ich irgendwann machen. Und dann habe ich das gemacht. Aber was das eigentlich alles mit sich bringt, Hilfe.
Ich sage immer, 70% ist Marketing und nur 30% ist die Arbeit. Wie würdest du das Verhältnis sehen? Wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ah, spannend. Verhältnis habe ich mir noch gar keine Gedanken. Also jetzt, ich sag mal so, in der klassischen, eine klassische Familienbegleitung. Ich bin ja jetzt an einem Punkt, wo ich als Unternehmerin ganz andere Bausteine habe. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mein letztes vor Ort 1:1 gehabt, weil ich hatte auch eine Praxis zeitweise, wo ich vor Ort gearbeitet habe. Und genau, und jetzt ist ja mein Aufgabenfeld ganz anders. Aber damals doch, also mindestens 50-50. mindestens 50-50. Also wenn ich pro Tag in heftigen Zeiten 8 Beratungen gemacht habe, dann musste ich danach einen ganzen Tag für Insta investieren. Ja.
Ja, und das ist das, genau, das wird nicht vermittelt. Also genau, für mich war das ist genau meine Nische. Genau, die Hälfte wird nicht vermittelt. Gerade, also wenn man es nicht nur nebenbei machen möchte, das Problem ist ja, dass viele das dann sagen, okay, ich mache das nebenbei. In der Elternzeit durch eben die eigene Erfahrung da reingerutscht in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, bei dir steckt ja noch ein anderer, auch beruflicher Kontext vorher schon dazu. Aber viele geraten ja durch die eigenen Kinder einfach in so eine, wie ich damals auch, da irgendwie so rein. Wir sind da so reingerutscht. Und dann denken wir auch so, oh, das Thema ist so toll, das möchte ich am liebsten der ganzen Welt mitteilen. Dann mache ich die Ausbildung, kenne mich fach super aus, aber die Eltern kommen nicht. Ich meine, das Problem hattest du jetzt nicht, weil du ja über Instagram schon dir das aufgebaut hast. Wie ist das dann einfach dazu eigentlich gekommen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Insta und ich meine, durch deine Welt von unten Post hast du auch gleich eine richtig große Reichweite generiert. Hast du einfach nach Bauchgefühl oder wie hast du dich mit Insta betrieben?
Du wirst lachen und ich auch, weil ich habe gedacht, das ist ja das Einfachste. Und es war für mich das Einfachste. Ich finde immer noch, dass das Einfachste ist. Hä, ich muss keinen Flyer gestalten, ich muss irgendwie nirgendwo hingehen, irgendwelche creepy Gespräche führen, sondern ich schreibe einfach auf, oder? Was ich halt denke, spreche über die Themen und wen es interessiert, der schaut es an und wenn nicht, der geht weiter. Und ich finde es immer noch super smart. Auch jetzt meinen Azubis sage ich immer, hey, es gibt echt nichts Einfaches als Instagram. Klar ist es anspruchsvoller geworden mit der Zeit, ja. Also als ich angefangen habe, ich weiß nicht, gab es überhaupt, ich glaube, es gab gar kein Videoformat auf Instagram.
IGTV gab es.
Ja,
IGTV weiß ich noch gab.
Aber das kam auch erst. Und davor war das schon mal wild, wenn jemand ein Bewegtbild in seinem Feed hatte. Ansonsten war es halt einfach immer quadratische Kachel, Text drauf, fertig. Oder Foto.
Filter noch.
Filter, ja. Ja, also jetzt ist schon krasser. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten wir keine KI. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben jedes Content Piece, jeden Text, jeden Gedanken, wir haben alles uns selber ausgedacht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe auch GPT, Custom GPT für meine Leute, das ist ja witzlos. Also.
Was? Sorry. Da sehe ich auch immer, ich habe früher E-Mails selber geschrieben, so. Das ist ja richtig lang, so. Richtig lange E-Mails, so. Und so viele Fehler und.
Ich schreibe meine E-Mails immer noch selber. Also, habe ich viel rumprobiert, aber ja, genau. Also ich fand Instagram und ich finde Instagram die einfachste Möglichkeit. Wenn man ein bisschen sich mit Copywriting auseinandersetzt, seine Positionierung klar hat, dann ist Instagram einfach das geschenkt. Also klar,
weil Leute einfach schon dort sind, ne? Du musst nicht irgendwie gucken, dass du über SEO Leute reinkriegst oder irgendwas. Ja. Die sind ja schon dort.
Voll. Also und genau, und ich habe einfach Freude daran gehabt. Ich habe immer schon gerne geschrieben, ich schreibe gerne, ich mache das auch nach wie vor. ChatGPT schreibt wenig Text für mich. Ich hatte eine Phase, da habe ich viel auch Claude KI-Content gemacht, aber mittlerweile habe ich schon auch irgendwie wieder so mein eigenes Gehirn aktiviert und schreibe einfach meine Texte selber. Man hat ja mittlerweile schon diesen KI-Sprech in seinem Gehirn drin. Mhm. Ich sage ständig, nicht aus Mangel, sondern aus, ich meine, ich denke so, löschen weg, was ist los mit meinem Gehirn?
Ich muss immer alle Bindestriche löschen, ja, weil das ja dann so KI-mäßig klingt, aber ich schreibe schon vor KI mit Bindestrichen.
Das ist richtig unfair. Ich habe ganz viel mit Bindestrichen gemacht. Das war richtig mein Stilmittel. Und jetzt immer so, mit Bindestrichen KI? Nee, gar nicht. Ich mache das jetzt auch ein bisschen so rebellionsmäßig, dass ich das weiter benutze. Okay, also warum Instagram? Ich fand es am allereinfachsten. Da ist es wirklich so, oder? 2018, 19 habe ich angefangen auf Instagram. Ich hatte halt ratzfatz 10.000 Follower. Aber ich finde, es geht jetzt auch wieder schnell. Wenn man ein bisschen die Spielregeln checkt, dann gibt es schon Möglichkeiten. Wenn man jetzt noch Testreels freigeschaltet hat, dann ist es eh cool.
Außer man ist im B2B-Bereich wie ich. Marketing ist nicht so die coole Nische, um zu wachsen, ja. Aber im B2C-Bereich ist es definitiv einfacher, ja.
Ja, B2C. Ja. Halt Instagram. Es macht halt einfach da Sinn. Und wenn ich nicht das mache, und unsere Leute sind auch einfach auf Instagram. Klar, ne? Die Eltern, das ist der Ort. Wenn ich versuche, ein Produkt jetzt, ich habe den Hund neu. Ich habe mir alles auf Instagram angeschaut. Welche Leute.
Ich habe ChatGPT gefragt. Der Hund schläft nicht oder Hund macht das.
Ja, genau. Ja, also das war mein Weg. Zu Instagram würde ich wieder so machen. Rate ich auch meinen Leuten. Außer man ist schon irgendwie cool in seiner, keine Ahnung, Gemeinde oder in seiner Kita und hat einfach so schon ein cooles Vor-Ort-Netzwerk. Klar, dann erzählst denen einfach. Dann biete denen deine Dienstleistung an. Aber ansonsten finde ich es mega, mega Möglichkeit.
Ja, selbst dann kann man noch Instagram zusätzlich haben, um auch man kann ja auch vor Ort mit der Hebamme sich vernetzen oder der Gemeinde. Also Instagram ist jetzt nicht nur für Leute, die irgendwie online nur arbeiten möchten. Das sehe ich auch so, ja, ganz genau. Okay, du hast mit Instagram angefangen und dadurch auch deine ersten Beratungen generiert, oder?
Ja, genau.
Wie bist du dann gewachsen? Weil ich habe mich daran erinnert, ne? Wir haben irgendwann auch 2022 irgendwann mal geredet, da war auch so das Thema Marketing, da habe ich auch ganz frisch mit dieser Idee angefangen. Ich muss irgendwie das mit dem Marketing für die Beraterin machen. Meine Beobachtung war halt immer, gerade bei den Trageberaterinnen, wo ich ja sozusagen herkomme, die hören nach 3 Jahren auf. Es ist wirklich so, nach 2, 3 Jahren hören die alle auf und das Wissen geht verloren und dann hast du fachlich gute Beraterinnen, die aufgehört haben und hast wieder neue, die aber eigentlich erstmal keinen Plan haben, die aber auch kaum was von denen lernen können, weil die Ausbildung ist halt kurz, viel zu kurz, so. Und dann fangen die wieder an und nach 3 Jahren hören die ja auch bloß wieder auf, weil die denken, es lohnt sich nicht. Und das war für mich so dieser Punkt, okay, krass, das kann so nicht weitergehen.
Nee, Hilfe, das geht ja gar nicht.
Ganz genau. Und das war so, ich muss irgendwas machen und dann kam ich in diese Marketing-Bubble rein und da war das dann so, Marketing, so. Also, ne, was wir gerade schon uns unterhalten haben. Ja. Und bei dir war das ja auch, glaube ich, so ein Prozess. Ne? Magst du da mal kurz beschreiben, wie deine Einstellung zu Marketing sich verändert hat?
Ja, also ich fand das ganz schlimm. Ich habe einfach auch ein komisches Verständnis von Marketing gehabt, ne, so. Ja, einfach die böse Werbeindustrie, die Leute manipuliert, total anonym, denen irgendwie das Geld aus der Tasche zieht. Ja, genau, eigentlich gar nicht deren Wohl, sondern nur den eigenen Profit im Kopf hat. Also es hat auch sehr, sehr viel mit meinem Bild und meinem Verständnis von Geld zu tun. Genau, da muss ich halt immer wieder Jackie erwähnen. Ich war bei der Jackie Sharon Tamlin und habe bei ihr fast jedes Programm gemacht und da sehr, sehr viel über Geld gelernt. Das war mein erstes so High-Ticket-Invest, wobei es stimmt eigentlich nicht, weil meine systemische Ausbildung hat auch 13.000 gekostet, aber das hat sich gar nicht so nach High-Ticket angefühlt, sondern es war so, ja, natürlich kostet so eine Ausbildung total viel, man lernt ja da auch alles. Und aber eben die anderen 50-70% für eben Marketing, Bewerbung und so weiter, gut, das soll jetzt umsonst mir jemand beibringen oder was? Das ist ja auch totaler Quatsch. Genau, und da habe ich wahnsinnig viel, wirklich auch innere Arbeit, Identitätsarbeit gemacht und ganz, ganz viel Nebel gelichtet und ganz viel meinen Blick geklärt. Dann auch, ne, ich bin ja auch im doTERRA-Network bei der Alex Hübschmann, bei den Oilbuddies. Da habe ich auch sehr viel über Verkaufen gelernt, über Helfen, was eigentlich also nicht zu verkaufen, eigentlich eine unterlassene Hilfeleistung ist. Das wusste ich vorher alles nicht. Ne? Da habe ich einfach so eine komische Prägung dabei gehabt, die ich auch noch nicht reflektiert und hinterfragt hatte. Aber auch eben über Instagram, dass ich da den richtigen Leuten gefolgt bin oder inspirierenden Menschen, die auch eine andere Lebensrealität haben, hat sich halt mein Horizont erweitert. Und ich konnte dann anfangen, mich darauf einzulassen und diese nächste neue Fremdsprache der Funnel-Architektur und was weiß ich alles für Copywriting-Kram zu lernen. Und genau, heute habe ich einen sehr pragmatischen Blick. Also was willst du denn sonst machen, außer dich vermarkten? Also wenn du was Geiles kannst und was Gutes gelernt hast, dann dann musst du Gutes und sprich darüber.
Ich nicke hier, das ist hier nicken, sitzen. Genau, aber das ist ja, den Prozess möchte ich ja gerne, dass meine Beraterin, alle, die hier zuhören, bitte auch durchlaufen. Ja. Aber es ist ein Prozess, ne? Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ne? Also auch bei mir am Anfang, ich hatte mein allererstes 1:1-Coaching, war so viel Geld, ja, und das war damals echt günstig, so, verglichen mit dem, was ich jetzt schon alles in Marketing investiert habe. Aber hat sich bei dir durch diese ganzen Coaching-Ausbildungen auch im Hinblick auf dein Business oder deine Selbstständigkeit was geändert? Was hat sich geändert?
Voll. Was vielleicht noch eine Sache zu der anderen Frage, weil du das so sagst, die machen das dann 3 Jahre, dann sind die sehr, sehr gut und dann hören die auf. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept von mir, dass ich demütig geblieben bin oder immer wieder mich an die Demut erinnere. Weil ja, ich habe auch schon Probleme von Erziehungsdifferenzen, Geschwisterkonflikten, Autonomiephase, Wackelzahn, Pubertät und jetzt eben im neuen Bereich mit den Azubis von Sichtbarkeitsängsten, Positionierungsschwierigkeiten, Geldblocker. Ich habe das alles durchgespielt. Aber nur weil ich es durchgespielt habe und das jetzt für mein neurodivergentes Gehirn nicht mehr so der neue Dopaminfeuerwerk quasi ist, das neue Dopaminfeuerwerk, ist es trotzdem ultra kostbar für die Menschen, die das noch nicht kennen, die eben das Wissen noch nicht haben, die Erfahrung noch nicht haben. Und daran erinnere ich mich immer wieder zurück, dass ich sehr, sehr viel Demut haben darf in meiner Arbeit. Und das ist nicht so langweilig durchgespielt, next, neue Challenge, sondern hey, alles rund um Familien, um Kinder, was wir machen, hat eine krasse Bedeutsamkeit und verdient, dass wir das einfach würdevoll und Achtung machen. Immer und immer wieder. Das finde ich ganz wichtig, weil das sehe ich eben auch, wenn dann Beraterinnen gut geworden sind, dass die so in diese Hybris verfallen. Teilweise auch in die therapeutische Hybris. Ja, ich bin die Beste, ich kann alles. Ne? Nee, am Arsch. Am Arsch. Wenn du das denkst, dann bist du wieder ganz am Anfang angekommen und kannst nochmal von vorne anfangen.
Und du erreichst auch keine Eltern mehr am Anfang. Also das ist ja mein Problem damals auch gewesen, als ich dann im Tragen so weit war, dass ich irgendwelche komplexen Binde-Challenges gemacht habe. habe und so und das auch gepostet habe, hatte ich auch damals noch keine Ahnung von Marketing. Und dann habe ich mich gewundert, dass die meinen Anfängerkurs nicht gekauft haben. Ja, ja, ne? Klatsch.
Ja. Ja. Merk selber, sagen wir dabei Welt von unten. Merk selber.
Ja, genau. Genau. Hey, das, ja, diesen geil. Schritt zurückdenken, ja, finde ich voll. Eine ganz tolle, wertvolle Anmerkung nochmal.
Ja, genau. Wie hat es mich oder mein Business verändert? Also ich habe dann eben, ich sag mal so wirklich Grundlagen erstmal, das Verkaufen, Social Selling, genau, Copywriting und so weiter. Storytelling war auch immer schon ein cooler Baustein. Ich meine, der mir im Blut liegt, aber ich sag mal so Sales Storytelling ist ja schon einfach nochmal ein bisschen anders, muss man auch lernen. Und
also kurz für alle, die zuhören, das ist im Prinzip Werbetexten, also Texte so schreiben, dass sie auch Eltern überzeugen zu buchen.
Genau, und das ja hat halt einfach zu kontinuierlichem Wachstum geführt, also unweigerlich, weil ich gemerkt habe, okay, krass, ich habe so viele Anfragen fürs 1:1, ich kann es gar nicht mehr bedienen. Im 1:1 habe ich gemerkt, eigentlich erkläre ich aber auch immer wieder die gleichen Sachen. Gut, da muss jetzt wohl der Online-Kurs her. Dann habe ich damals mein erstes Format, Rise and Race, hieß das, war so mein Signature-Programm, also das quasi mit dem man mich dann verknüpft hat, konzipiert. Und genau, dadurch natürlich so die erste Skalierung, also so die erste, nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern einfach auch so ein bisschen ne, flexibleres Einkommen. Und dann habe ich das, ich habe immer Runden gemacht, über mehrere Runden angeboten. Dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, die Menschen wollen was Exklusiveres. Also ich war wirklich immer sehr krass orientiert am Bedarf der Menschen. Ich habe einfach meinen Leuten gut zugehört und das beantwortet, was, genau, also da das gestrickt, was die gebraucht haben. Und das ist halt schlau, ne, weil dann brauchen sie es ja, dann werden sie es auch kaufen. Ist ja voll gut. Mich dabei schon auch immer wieder gezeigt. Ich habe schon auch immer so meine Entwicklung, meine Reise auf Instagram mit den Menschen geteilt. In Höhen und Tiefen. Und eben gerade Leute, die lang dabei sind, die auch eng an mir dran waren, die kennen auch, sage ich jetzt mal so, schattigere Seiten von mir, weil es gab Phasen, da bin ich auch ein bisschen auf einem interessanten Weg abgebogen, habe interessante Sachen gesagt, die ich heute so nicht mehr sagen würde. Genau, aber das ist ja auch okay. Wir dürfen ja auch fehlbar sein und uns irgendwie mal verirren. Aber ja, die Auseinandersetzung hat es genau mir einfach immer leichter gemacht, mehr Menschen zu helfen und damit natürlich auch mehr Geld zu verdienen.
Genau, und mittlerweile hast du ja über 127.000 Follower auch auf Instagram. Also eine
ich habe gerade wieder 126.000 wieder runtergegangen.
Ja, als ich recherchiert habe, waren es 127.000, aber das kommt ja wieder. Genau. Ja. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, okay, Instagram reicht nicht mehr. Ich alleine reicht nicht mehr. Wie ist für dich jetzt der Umbruch von Einzelselbstständige, die irgendwie Eltern berät, vielleicht noch einen Online-Kurs anbietet zu, ich mache da jetzt wirklich ein großes Unternehmen draus und gehe auch zum Beispiel in die Ausbildung von anderen Beraterinnen geworden.
Ja, also nach wie vor ist trotzdem Instagram eigentlich meine Hauptlead-Quelle. Zusätzlich natürlich die Bücher, die ich geschrieben habe. Und genau, es ist jetzt halt einfach so ein bisschen, ne, wir wirken halt mehr, weil wir mehr sind. Aber was habe ich festgestellt? Ja, ich hatte immer mehr Arbeit. Es wurde einfach immer anspruchsvoller. Es kamen Sachen dazu, auf die hatte ich gar keinen Bock. Relativ zeitnah ja dann auch Buchhaltung. Das war so das Erste. Und bei mir ganz früh auch Pakete packen, weil ich ja echte Workbooks verschickt habe. Und ich stand wirklich so viele Stunden bei mir im Keller in der Waschküche und habe diese tollen, sehr geschätzten Workbooks gepackt. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich habe hier irgendwie echt ein aktiviertes Gehirn. Ich habe Ideen. Es gibt safe jemanden, der die Zeit übrig hat oder der ein bisschen sich was dazu verdienen möchte und mir da helfen kann. Aber das erzähle ich jetzt so in 3 Sätzen. Aber dieser Weg hinzu, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe, das war einer der schwersten in der ganzen Selbstständigkeit für mich. Mein großes Geschenk war, dass ich sehr schnell Lisa gefunden habe oder sehr schnell sich Lisa beworben hat. Wir scherzen bis heute, weil Lisa hat eine Ownership für einen ganzen Bereich bei Welt von unten. Die hat echt also wirklich Führungsqualitäten, sehr viel Verantwortung. Und wir scherzen immer, eigentlich habe ich dich zum Päckchen packen eingestellt und sie hat nie ein einziges Päckchen, glaube ich, gepackt. Aber genau, ich hab einfach mal gesagt, so, ich brauche Hilfe. Kann mir jemand helfen? In meiner Instagram-Story. Es war so eine Stellenanzeige, oder? Und daraufhin hat sie sich gemeldet und dann haben wir gesprochen und sie hat Erfahrungen mitgebracht, eben im Bereich Buchhaltung, aber auch Koordination, Organisation. Genau, kommt eigentlich aus der Hotellerie, spannenderweise. Servicegedanke kennt sie also auch. Mhm. Und dann hab ich halt dieses Gefühl von krass, da ist ein To-Do. Gar keinen Bock drauf. Ich gebe es jetzt einfach der Lisa. Und danach ist es erledigt.
Hä? Aber du hast keine Kontrolle mehr drüber, oder? Also das finde ich ganz, ganz schlimm. So dieses. Ja. Ich habe doch bei meiner ersten Podcast-Folge habe ich noch überlegt, die vorzuschneiden, um sie dann schneiden zu lassen.
Ja.
Ich dachte, ich habe ja da keine Kontrolle mehr. So.
Ja. Ja, aber da habe ich intuitiv, das war mir nicht so bewusst, heute rückblickend habe ich intuitiv eine Sache richtig gemacht. Ich habe immer Menschen eingestellt oder akquiriert, die etwas besser können als ich. Also weil meine Expertise, die ist unübertroffen, sage ich so in aller aller Bescheidenheit. Ja, also niemand kann so gut systemisch Cycle Breaking begleiten wie ich, außer natürlich meine Familienbegleitungen. aber diese anderen Aufgaben eben, Buchhaltung,
das habe ich von Anfang an nicht gemacht.
Ja. Ich habe es einen Monat gemacht vielleicht. Noch am Anfang hatte ich so ein automatisiertes Programm, aber genau. Und jetzt auch eben, genau, dieses Thema Kontrolle wurde für mich dann, also da ging es noch, weil das konnte ich eh nicht, das stand nicht zur Diskussion. Aber dann sozusagen Dinge aus meiner Genius Zone abzugeben, das war für mich ein bisschen schwieriger. Und das ist auch nicht immer so glücklich gelaufen. Ich habe dann schon versucht, meine Expertise weiterzugeben, meine Erfahrungswerte weiterzugeben. Aber da gab es auch ein paar Vollkatastrophen, sag ich jetzt mal, ja, wo ich weinend im Wohnzimmer auf dem Boden saß und mir gedacht habe, warum habe ich es nicht selber gemacht? Weil das ist wirklich, das ist gar nichts gewesen. So gab es auch, aber unterm Strich macht es einfach in meinen Augen nur Sinn, dass jeder das macht, worauf er richtig Bock hat und woran er richtig Freude hat. Ich sehe es immer wieder, wenn ich ins Restaurant gehe, bestätigt es mir immer wieder, wenn ich einen Kellner habe, der hat Bock, der hat Freude, der hat Gastfreundschaft, dann haben wir alle einen schönen Abend. Und wenn da einer ist, der das überhaupt nicht machen will, dann sollte der es nicht machen. Ich glaube schon im tiefen Herzen, dass es für jeden Menschen eine Aufgabe, eine Bestimmung gibt, für die er gemacht ist und wo er Erfüllung erlebt und wirklich auch geil wirken kann. Und das gilt es halt zu finden.
Ja, das ist eine Lebensaufgabe im Prinzip.
Voll, ja, voll.
Und dann wären wir glücklich, ja. Das ist ja diese Suche nach dem Glück eigentlich, ja.
Und ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe nicht gedacht, ne, früher so, ich würde mein Ausbildungsinstitut aufbauen. Aber das war dann irgendwann, genau, vielleicht dazu noch die logische Konsequenz, weil Programme sind total toll. Ich liebe Programme, wo man einfach sich mal aufgezeichnet oder strukturiert alles anschauen kann. Aber es gibt einfach immer trotzdem nochmal eine individuelle Situation, einen Bedarf, eine Frage, nochmal ein bisschen ein langsameres oder ein bisschen ein schnelleres Tempo. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir können das im Endeffekt nicht verantworten, die Leute nur durch Programme zu begleiten. Wir brauchen professionelle Nähe von Herz zu Herz. Gerade in meinem Thema, ja, wenn es darum geht, die eigene Kindheit aufzuarbeiten, wenn es darum geht, wirklich auch sich mit seinem Trauma auseinanderzusetzen. Ich sage ja auch immer, was in Verbindung verletzt wurde, kann nur in Verbindung wieder ganz werden. Und diese Verbindung kriege ich nicht übers Video transportiert oder über den Podcast. Und deswegen war dann, als eben auch die Nachfrage nicht abebbte nach 1:1 und ich aber schon auch sehr, sehr viel gearbeitet habe, phasenweise in meinem Unternehmen, viel zu viel phasenweise. Ne? Das ist heute nicht mehr mein Standard und Anspruch, aber ich bin ehrlich, das ist auch, worauf mein Unternehmen aufgebaut ist, dass wir streckenweise alle sehr, sehr fleißig waren und wenig Freizeit, wenig anderes hatten. Genau, und jetzt kann ich es mir halt leisten oder jetzt habe ich einen anderen Zugang dazu und sage, nee, das muss irgendwie auch anders möglich sein. Genau, und so kam dann einfach die Idee der Ausbildung. Und das ist halt jetzt super geil, weil ich kann eben die skalierten, die Produkte, die Angebote anbieten, aber ich kann eben auch Menschen eine Tätigkeit eröffnen und unsere ganze Expertise und Erfahrung bündeln, genau, wo es einfach sinnvoll ist, wo die einen viel leichteren Einstieg haben und was machen können, wofür sie brennen, weil das ist, was alle Welt von unten Familienbegleitungen ausmacht, dass sie brennen für die Systemik und für die Arbeit mit den Menschen.
Du merkst es schon, Carina und ich, wir sind so auf einer Wellenlänge und haben uns total verquatscht. Das heißt, du hast bis hierher den ersten Teil unseres Interviews gehört. Carina hat ihre ganze Reise erzählt, wie sie auch immer mehr Eltern erreicht hat und wie sie dann auch anfangen musste, zu skalieren, ihre Zeit von Geld zu entkoppeln und was sie alles für Schritte gegangen ist, um auf Instagram auch zu wachsen. Und nächste Woche geht es damit dann weiter. Da redet Carina über ihre ganzen Ausbildungsmodelle, wie sie ihr Marketing weiter professionalisiert hat, Mitarbeiterin eingestellt hat und was sie über das Thema Geld verdienen sagt, wie viel Beraterin auch wirklich einnehmen müssen. Also abonniert unbedingt den Elternmagnet-Podcast, damit ihr nächste Woche auch wieder reinhören könnt.